So viele Vorbereitungen. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen und vor allem auch ein gesundes, gesegnetes neues Jahr. Schön, euch zu sehen, schön hier zu sein und schön, dass ihr bei Zoom dabei sein könnt. Der Predigttext, das vorab, wird in 1. Petrus Kapitel 1 stehen. Wer möchte, kann das schon aufschlagen. So, ein neues Jahr beginnt. Und ich darf heute die erste Predigt in diesem neuen Jahr leiten oder sprechen. Und dieser Predigt werden wir tatsächlich ein paar gute Ratschläge finden, denn Petrus hat uns ein paar gute Ratschläge gegeben. Und wer möchte, kann dies gerne in gute Vorsätze für das neue Jahr umwandeln und sich quasi zum Lebens- oder zum Jahresmotto machen, zusätzlich zur Jahreslosung. Es wird einige Ratschläge geben und nicht alles muss man sich zum Vorsatz machen. Da kann jeder das machen, wo er den meisten Handlungsbedarf sieht oder was ihm vielleicht auch leichter fällt, von dem er weiß, dass er es machen kann. Wir werden heute auch einige Male auf die sehr bildhafte, ja buchstäblich blumige Sprache von Petrus etwas näher eingehen und uns überlegen, wie wir das heute ausdrücken können. Wir werden gezeigt bekommen von Petrus, dass wir Heilige sind und dass wir uns entsprechend verhalten sollen. Was wir noch nicht sehen werden, ist, wie konkret wir uns heilig verhalten. Das wird dann im Laufe des Briefes und damit auch im Laufe des Jahres näher betrachtet und natürlich auch in den anderen Predigten, die die anderen Prediger halten. So. Ich möchte kurz zurückblicken, was im ersten Abschnitt, also Petrus 1, 1 bis 12 passiert ist, ganz kurz mit 2, 3 Sätzen. Petrus hat in diesem Abschnitt geschildert, dass wir ein unvergängliches, herrliches Erbe von Gott bekommen haben. Nach diesem haben, so schreibt er es, die Propheten gesucht und selbst die Engel wollen eigentlich wissen, was da genau los ist. Sie wollen es sehen. Sie kannten es nicht bis zu dem Moment, da es kam. Und wir haben es bekommen. Dieses Evangelium, diese einmalige Besonderheit, diese Kostbarkeit. Und weil das so etwas Besonderes ist, beginnt der heutige Predigttext, Petrus 1, die Verse 13 bis Kapitel 2, Vers 3, mit einem Darum. Petrus schreibt: Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie das Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Und da sind wir schon bei der bildhaften Sprache von Petrus, die für uns ungewohnt ist. Stellen wir uns das Umgürten vor, wie das ein Handwerker tut, ein Dachdecker meinetwegen oder ein Bauarbeiter oder ein Polizist oder meinetwegen auch ein römischer Soldat oder ein heutiger Soldat. Der Gurt ist nicht einfach nur etwas, der die Tunika zusammenhält, so weit, so einfach, sondern er ist etwas, das das ganze Werkzeug trägt. Mitunter hat man nicht nur einen Gürtel um die Hüfte, sondern auch einen ganzen Gurt um den ganzen Oberkörper drumherum, das dann auch die Schultern mittragen. Der Ausdruck gürtet euch heißt eigentlich nichts anderes, macht euch fertig, macht euch bereit. Das ist eigentlich das Wort, was ich morgens zu meiner Tochter sage, wenn es in die Schule geht. Mach dich bitte fertig. Da sage ich ihr nicht, zieh die Hosen an, zieh die Schuhe an, geh nochmal Zähne putzen, sondern mach dich fertig. Und genau das sagt auch Petrus hier. Macht euch fertig. Gürtet euer Gemüt. Das Gemüt ist eigentlich ein Wort für den Verstand. Also ich weiß auch nicht, warum man 1984 dazu Gemüt geschrieben hat. Es ist der Verstand gemeint. Macht euren Kopf fertig, macht euch innerlich bereit. So einfach ist dieser Satz. Noch einfacher war es in Ostdeutschland. Da gab es einen ganz einfachen Satz, das war der Pioniergruß. Seid bereit. Und die Antwort war, immer bereit, genau. Ja. Das ist genau das, was Petrus hier fordert. Seid bereit. Und die Antwort der Gemeinde ist immer bereit. Die Welt okkupiert so gerne christliche Symbole. Warum sollten wir nicht mal das andersrum machen? Seid bereit. Seid bereit und seid nüchtern. Und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Christi. Seid nüchtern. Wir haben jetzt in den letzten 2 Wochen recht viel gefeiert. Ich glaube aber, das Wort seid nüchtern heißt nicht, dass man auf Alkohol verzichten soll, sondern ihr kennt vielleicht den Ausdruck nüchtern betrachtet. Das heißt eigentlich nichts anderes als sachlich, fokussiert. Es ist ein Ausdruck des Verstandes und soll eigentlich nur sagen, frei von religiöser Trunkenheit. Den Satz habe ich in einer Auslegung gelesen, den fand ich sehr schön. Frei von religiöser Trunkenheit. Es gibt ja so Christen, die sind so total abgehoben. Vielleicht bin ich das auch manchmal. Und Petrus ruft auf, nüchtern zu sein. Fokussiert, sachlich. Sachlich und vorbereitet in sein Glaubensleben zu sein. Es gibt natürlich auch Aspekte im Evangelium, die können gar nicht anders als Euphorie hervorrufen. Also gerade wenn wir auch den Epheserbrief angucken oder andere Texte, in denen die Herrlichkeit unseres Erbes vor Augen geführt wird, dann gibt es schon Gründe, auch mal in Euphorie, in Lobpreis auszubrechen. Da halte ich es aber mit König Salomo, der sagte, jegliches hat seine Zeit. Und an der Stelle hat auch die religiöse Überdrehtheit Platz und Zeit in bestimmten Lobpreisveranstaltungen oder auch zu Hause. Und die Nüchternheit, die hat ihren Platz im Alltag, wenn wir mit Menschen reden, mit Ungläubigen reden. Und wenn wir auf bestimmte Sachen reagieren müssen, wenn wir, wie die Gemeinde oder die Gemeinden, in denen Petrus schreibt, mit Verfolgung oder mit Beeinträchtigungen in unserem Alltag zu tun haben, da ist Nüchternheit gefordert. Sachlichkeit und Vernunft werden in unserer Welt, Sachlichkeit und Vernunft werden von Petrus mit dem Glauben und der Hoffnung an das Evangelium verknüpft. Christen müssen sich schon immer wieder und schon immer anhören, dass an Jesus glauben unvernünftig wäre. Das sahen allerdings die Gründungsväter und Gründungsmütter der Gemeinde anders. Sie sahen in dem Glauben an Christus keinen Widerspruch, sondern zur Vernunft. sondern sie sahen eine Erfüllung der Vernunft. Wer vernünftig ist, glaubt dem Herrn. Zu dieser Vernunft gehört es, sich nicht den Gelüsten gleichförmig zu machen. Wieder so ein schönes bildliches Wort. Sich gleichförmig machen. Wir können uns das vorstellen wie eine Alge, wie Tang, das sich in der Strömung wiegt. Das Wasser gleitet da lang und jedes Mal, wenn die Strömung einen leichten Hauch nach links oder rechts macht, gleitet die Alge nach drüben und wieder zurück und setzt der Strömung nicht den geringsten Widerstand entgegen. So stelle ich mir das Wort gleichförmig machen vor. Sich gleich machen mit den Lüsten und Trieben. Ich gucke gerade nochmal nach. Vers 14. Gebt euch nicht den Begierden hin, wörtlich macht euch den Begierden nicht gleichförmig. Wenn wir das machen, wenn wir das so machen, uns der Lust hingeben, den Trieben hingeben, dann bieten wir unseren Gelüsten, unseren Begehrlichkeiten keinen Widerstand, sondern wir geben ihnen nach. Ja, wir lassen uns treiben, wir lassen uns gehen, wir sind letztlich gar Getriebene. Denn wir setzen dem nichts entgegen, sondern sind ein Getriebene unserer Lustbarkeiten. Auch ein schönes Wort, das ich jetzt kürzlich im Radio gehört habe. Nicht nur vor 2000 Jahren, auch heute noch nennt es die Welt Freiheit, wenn man sich all dem hingibt. Petrus nennt das hier Leben in Unwissenheit. Unwissende Menschen glauben, ihre Erfüllung im Nachgehen all ihrer Lüste zu finden. Sie glauben, ihre Wünsche bringen sie an einen Punkt des Glücks oder gar der Glückseligkeit. Aber wir wissen, das funktioniert nicht. Das wissen Menschen, die es versucht haben, und das wissen Menschen, die denen glauben, die erzählen, dass sie es versucht haben und nicht erreicht haben. Erfüllte Wünsche bringen nur einen ganz kurzen Moment, wenn überhaupt, Freude. Und danach gebären sie einen neuen Wunsch, größere Wünsche. Das kann in allen möglichen Bereichen sein. Das kann im Thema Konsum und Materialismus sein, im Reichtum anhäufen, in der Sexualität immer wieder was Neues. Das kann im Spiel sein, Spielsucht oder auch einfach nur ein Überkonsum an Spiel. Das kann im Nutzen von Rauschmitteln sein. Überall, wo man versucht, Freude oder Glückseligkeit zu erreichen, führt es immer zu einem Verlangen nach mehr, aber nie zu einem Erreichen des Ziels. Und man wird zum Getriebenen. Kein Erfolg auf Erden ist je von Dauer. Kein Glück bleibt bestehen. Und deswegen hatten wir vorhin den Predigttext von König Salomo. Auch er hat geguckt, wo ist es denn? Was mache ich denn? Worauf läuft denn unser Leben hinaus? Und er hat alles versucht und hat festgestellt, es ist alles nichtig. Das Predigerbuch ist in der Hinsicht sehr spannend zu lesen und ist eine dringende Leseempfehlung. Das Evangelium wiederum spricht davon, dass wir uns von dieser Last, immer seiner Lust nachzujagen, frei machen können. Weil wir nämlich ein neues Ziel und einen neuen Lebensinhalt bekommen. Die Gemeinschaft mit Gott, wozu der Mensch eigentlich auch geschaffen und berufen ist. Wie der uns berufen hat, nämlich Gott selbst, heilig ist, sollen wir heilig sein in unserem Wandel. Das Wort Wandel beschreibt nichts anderes als Lebensweise, ein Lebensstil. Es geht hier nicht um eine heilige Handlung, es geht nicht um eine gute Tat, sondern es geht darum, eine heilige Lebensweise an den Tag zu legen. Wir sind Gottes Kinder, wir sind Heilige und dementsprechend sollen wir leben. Uns darum zu befleißigen bedeutet nicht nur auf Krampf nach guten Taten zu suchen, sondern es bedeutet, die guten Taten, die auf einen zukommen, zu sehen und zu packen. Das bedeutet, nüchtern zu sein, aufmerksam und Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen. Jederzeit bereit zu sein. Damit fing ja der Abschnitt heute an. Denn Gott sagt im Gesetz des Mose, seid heilig, denn ich bin heilig. Das steht im 3. Mose. Da ihr den als Vater anruft, Vers 17, der jeden ohne Vorurteile gerecht und nach seinen Taten beurteilt, lebt euer Leben, solange ihr hier im fremden Land seid, in gebührender Ehrfurcht. Das ist so ziemlich der zentrale Vers für heute. Er ist ziemlich komplex. Da kommt drinne vor die Vater-Kind-Beziehung, die Gerechtigkeit unseres Richters, dass wir im fremden Land leben und die Furcht Jesu, die Furcht gegenüber Gott. Und wir gehen jetzt einfach eins nach dem anderen durch. Da wir uns entschieden haben, der guten Nachricht von Jesus zu glauben, sind wir Kinder Gottes. So weit, so einfach. Und wir nennen Gott, den wir anbeten und der alle Menschen am Ende ihres Lebens nach ihren Werken beurteilen wird, unseren Papa. Kann es etwas Besseres geben, als dass wir den Richter aller Menschen unseren Vater nennen? Dass der oberste Richter, dass wir mit dem obersten Richter liebevoll umgehen, dass wir ein liebesvolles Vertrauensverhältnis zu ihm haben? Ein Richter, bei dem nicht nur die Gerechtigkeit nach dem Buchstaben zählt, sondern auch Gnade und Barmherzigkeit denen gegenüber, die er lieb hat. Wie toll ist es, dass wir diesen Richter Papa nennen dürfen. Denn dann, im letzten Gericht, erhalten wir seine Gnade. Wenn er uns denn wirklich kennengelernt hat, ne? Also wenn ich jetzt Papa sage, in eine Luft hinein und nicht mich an Gottes Aussagen, Gottes Gebote halte, dann wird Gott auch sagen, ich kenne dich nicht. Das ist das, was Jesus meinte mit, viele werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und Jesus wird sagen, ich kenne dich nicht. Und so ist das mit Gott. Es gibt einfach einige gegeben, wir haben dich Herr genannt. Aber diese intensive Beziehung, dieses Vertrauensvolle, das kennen nicht so viele. Oder das kennen einige nicht. Nun ist natürlich der Glauben, also die Erlösung nicht davon abhängig, dass du morgens Papa betest, sondern es ist immer die Herzenshaltung, wie man sich zu Gott stellt. Ist Gott dein Herr oder nicht? Also nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Aber ich möchte dich fragen, machst du das? Nennst du Gott deinen Papa? Oder hast du dafür vielleicht zu viel Respekt vor ihm? Ich meine, der Vers, den wir gerade haben, den Vers 17, der endet ja damit, dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben sollen. Da hilft ein kleiner Blick auf die Parallelstellen in Galater 4 und Römer 8. Der Heilige Geist in uns gibt uns das Recht und ist die Möglichkeit, die Freiheit, liebevoll und vertrauensvoll Papa zu sagen. Auf Hebräisch oder Aramäisch hieß das Abba. Das ist das, wie Jesus seinen Vater, seinen himmlischen Vater genannt hat, Abba. Und auf Deutsch heißt das einfach Papa. Wenn du dich das nicht trauen solltest, wenn dir das vielleicht auch zu intim ist, Gott Papa zu nennen, dann könntest du dir im neuen Jahr zum Beispiel vornehmen, das etwas näher zu erforschen, das Verhältnis zu Gott näher zu erforschen, wie Gott das meint. Du darfst Gott näher kennenlernen, du darfst ihn lernen, deinen Papa zu nennen, wenn du das möchtest. Es gibt einige Christen, die machen das von Anfang an. Die haben sich bekehrt und sagen das von Anfang an und die kennen das gar nicht anders. Das wurde denen so beigebracht, denen fällt das leicht. Es gibt andere, die haben da vielleicht Schwierigkeiten mit. Das können einerseits sachliche Leute sein, das können andererseits auch Leute sein, die Schwierigkeiten mit ihren eigenen Vätern hatten. Nicht jeder Vater ist ein guter Vater. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass, wenn man das möchte, erst einmal zu Gott kommt und sagt, ich möchte das gern lernen, was das heißt, dich als Papa zu haben. Und das kann durchaus unterschiedlich lange dauern. Also bei mir hat es beispielsweise 15 Jahre gedauert, bis ich wenigstens im Ansatz, nicht nur im Verstand, sondern auch mit dem Herzen, lieber Vater sagen konnte. Also herzliche Einladung dazu, den allmächtigen Gott, den Richter der Welt, als euren Papa kennenzulernen. Nun, wir sind also Kinder Gottes und wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Damit ist gemeint, oder anders, das Wort Fremdlinge, das kann ja alle möglichen Übersetzungen, alle möglichen Worte annehmen. Zum Beispiel im Englischen Stranger oder einfach nur Fremder. Alien, Migrant, Ausländer. Das ist das, wofür das Wort Fremder steht. Wir sind Aliens, Fremde, Migranten, Ausländer hier auf dieser Welt. Wir leben in einem Land, das vergeht, denn wir haben eine ewige Hoffnung, wir haben ein Bürgertum im Himmel. Das singen wir ja auch in dem Lied, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das bedeutet für uns, Feindseligkeit gegen Fremde, gegen Flüchtlinge ist ein Verbrechen gegen uns selbst, natürlich auch gegen den anderen Menschen und gegen Gott. Denn Gott ist ein Gott der Schwachen, der Unterdrückten und der Fremden. Und darum sollen wir ehrfurchtsvoll vor unserem Papa und vor dem Gott und vor unserem Richter leben. Denn wie ihr wisst, seid ihr nicht mit wertlosem Silber und Gold freigekauft von der Lebensweise eurer Vorfahren, die Gott nicht kannten, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, dem makellosen Opferlamm Gottes. Gold und Silber haben bei dem, der alles geschaffen hat, natürlich keinen Wert. Wie Jesus sagte, Gott könnte aus diesen Steinen Abrahams Kinder und Töchter und Söhne zaubern oder herstellen, schaffen. Das ist kein Problem. Nein, es geht Gott bei uns um etwas anderes. Es geht ihm darum, dass wir das Blut Christi anerkennen. Wir haben ja vorhin gerade eben Abendmahl gefeiert. Das ist ja das, was wir machen, um unserem Glauben Ausdruck zu verleihen. Dass wir dem Opfertod Jesu glauben und dass wir ihm vertrauen. Es sind die Dinge, die wir in unserer Hand haben, die Gott wichtig sind. Es ist nämlich das, wie wir unser Leben und unsere innere Einstellung gestalten. Wie wir unseren freien Willen entfalten. Wir gestalten unser Leben, wir gestalten unsere Werte. Die Frage ist, ob wir es nach unserem Willen tun oder nach Gottes Willen. Wir gestalten unseren Gehorsam und unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen und zu Gott. Dass wir da überhaupt uns zu Gott stellen können, ermöglicht uns das Blut Christi. Dieses ist es, das uns freigekauft und uns von unserer diesseitsbezogenen, ich-zentrierten Lebensweise befreit hat. Dieser Wert, nämlich der Glaube an Jesu Blut, beziehungsweise unser Vertrauen auf Jesu Werk, das ist das, was uns heilig macht. Das ist das, was uns mit Gott überhaupt erst kompatibel macht. Zu diesem Werk wurde Jesus ausersehen, ausgesucht, noch lange bevor die Welt überhaupt geschaffen war. Das muss man sich mal vorstellen. Die Erde war noch nicht geschaffen, es gab noch keinen Menschen. Da war schon für Gott klar, Jesus wird die Menschen erlösen. Aber erst jetzt ist Jesus auch in die Welt gekommen. Und hier steht um euretwillen, damit ihr an Gott glauben könnt. Das schreibt Petrus denen, die damals in Kleinasien lebten. Es gilt aber genauso gut für uns heute. Obwohl Gott schon lange Jesus ausgesucht hatte, für das Werk, das er vorgesehen hatte, hat er ihn erst vor 2000 Jahren, im Jahr 30 ungefähr, veröffentlicht. Dieses Wort offenbart, ich finde, das ist auch schon wieder ein so religiös aufgeladenes Wort, Offenbarung, so total ja, abgehoben, möchte ich sagen. Es ist ein Wort, das sehr religiös klingt und sehr außergewöhnlich. Aber eigentlich sagt das Wort nichts anderes als veröffentlichen. Die Offenbarung des Johannes ist die Veröffentlichung von Gottes Willen in oder durch Johannes. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr ein schönes Neujahrs-Meme, ein neues Neujahrsbild auf dem Telefon habt oder auf dem Computer, das ihr unbedingt bei Facebook oder bei WhatsApp oder sonst wo veröffentlichen wollt, ein gesegnetes neues Jahr so, wunderschönes Bild, passt und ist nett und ihr wartet noch auf den richtigen Zeitpunkt. Es ist ja ungünstig, das im Juni zu veröffentlichen. Es ist ungünstig, wenn eure Freunde, na gut, im Ausland spielt jetzt keine Rolle mehr mit Internet, aber es ist halt ungünstig mitten im Sommer. Und so hat es Gott auch gemacht. Die Veröffentlichung des Evangeliums, die Veröffentlichung von Jesus Christus gelang zur gelegenen Zeit, damit ihr glauben könnt. Dadurch wurde es möglich, unsere Seelen im Gehorsam bzw. durch den Gehorsam zu reinigen. Ich will sagen, dadurch, dass ihr glaubt, also durch ihr Gehorsam seid, reinigt ihr eure Seelen. Das Wort Seelen ist auch schon wieder ein sehr spannendes Wort, weil wir uns immer denken, ich habe eine Seele und die Seele, die fliegt dann irgendwann mal ins Jenseits. Als ich mal nachgeforscht habe, was mit Seele gemeint ist, habe ich festgestellt letzte Woche, der Mensch hat gar keine Seele. So ist das Wort nicht gemeint. Es ist gemeint, der Mensch ist eine Seele. Es heißt nicht, dass die Seele ein Teil von uns ist, sondern dass unser ganzes Wesen quasi hinübergehen wird. Das finde ich ziemlich spannend. Es gibt ja in Mose diese Stelle, wo Abraham mit seiner Familie nach Ägypten gegangen ist. Abraham? War doch Abraham, oder? Wer ging nach Ägypten? Die 70 Leute? Egal, 70 Leute. Da steht dran, 70 Seelen. Das ist gemeint. Es sind 70 Leute rübergegangen nach Ägypten. Also wenn wir unsere Seelen gereinigt haben, sprich, wenn wir uns, unser Leben, unser Wesen gereinigt haben im Gehorsam, sprich, wenn wir einfach mal Gott gehorchen, wenn wir ihn als Herrn anerkannt haben, wenn wir uns bekehrt haben, dann sind wir dazu fähig, unsere Geschwister, unsere Glaubensgeschwister, geschwisterlich zu lieben, andauernd und ungeheuchelt. Und da wir nun dazu fähig sind, das ist quasi ein Naturgesetz, wir sind Kinder Gottes, also können wir das, dadurch sollen wir es auch tun. Das ist ja das eine, das zu können, das andere ist es auch zu machen. Auch das wieder ein möglicher neuer Vorsatz für das neue Jahr. Unsere Geschwister anhaltend und aufrichtig geschwisterlich zu lieben. Weil wir nun quasi ein neuer Mensch sind, eine neue Schöpfung, ihr kennt ja die Stelle. Siehe, ich will ein neues schaffen. Jetzt wächst es auf, seht ihr es denn nicht? Oder in Christus seid ihr eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, also als Gottes Kind ist man ja ein neuer Mensch. Eine neue Schöpfung. Und dieser neue Mensch, der ist nicht entstanden aus der Befruchtung von Samenzelle und Eizelle, nicht aus vergänglicher Materie, sondern er ist aus etwas Ewigem entstanden. Der ewige Same, das Wort Gottes, ist die Grundlage unseres Lebens, unseres Wesens. Dieser neue Mensch, der altert nicht mehr. Er zerfällt nicht mehr. Er wird nicht schwach. Er stirbt schon gar nicht. Sondern er lebt, er wächst, er reift beständig. Weil wir dieses neue Wesen sind, deswegen sollen wir unsere Geschwister lieben. Und deswegen sollen wir wach und aufmerksam sein. Denn die Bibel sagt, alle Menschen sind wie das Gras und ihre ganze Schönheit ist wie die Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen verwelkt, also der menschliche Körper vergeht, aber das Wort des Herrn bleibt ewig in Kraft. Das ist zitiert aus Jesaja 40. Das Wort des Herrn bleibt ewig in Kraft, unser neuer Mensch bleibt ewig bestehen. Und aus diesem Grund, so geht es weiter in Kapitel 2, sollen wir heilig leben. Wir sollen unsere Bosheit ablegen, wir sollen Neid, Verleumdung, Heuchelei nicht mehr Teil unseres Wesens sein lassen. Wir sollen es aussondern von unserem Wesen. Petrus macht hier natürlich keine allumfassende Aufzählung, sondern er schreibt hier ganz klar nur Beispiele. Wenn er hier alles aufzählen möchte, was wir nicht mehr tun sollen, wenn er alle bösen Eigenschaften aufzählen würde, dann müsste er ein ganzes Buch schreiben. Darum geht es nicht. Er hat einfach nur 3-4 Beispiele genannt, was wir lassen sollen. Wir sollen das Böse lassen. Wir sollen es von uns legen. Auch an anderer Stelle heißt es ja, alles ablegen und das neue Gewand, die Heiligkeit drüber ziehen. Das sind Entscheidungen. So wie wir uns aktiv entscheiden mussten, das Evangelium zu glauben, so wie wir uns aktiv entscheiden müssen, etwas Gutes zu tun, dem alten Mütterchen den Einkauf tragen, dem Blinden das Portemonnaie aufheben, so müssen wir uns aktiv entscheiden, das Böse zu lassen. Stattdessen sollen wir, so schreibt es Petrus, wie Säuglinge die vernünftige, gesunde, heilsame Milch zu uns nehmen. das, was uns aufbaut, das, was uns stärkt, was gut für uns ist. Ich habe da mal eine Parabel gehört über einen Indianer, der hat behauptet oder hat gesagt, in meinem Herzen kämpfen zwei Tiere um die Vorherrschaft. Ein Bär und ein Wolf. Und da wurde er gefragt, wer gewinnt denn? Und da sagte er, der, den ich füttere. Ja, darum geht's. Wen füttern wir? Unseren alten Menschen oder unseren neuen Menschen? Darum geht's auch in diesem neuen Jahr. Wir haben jetzt mehrere Punkte gesehen, die wir uns im neuen Jahr vornehmen können. Wir haben gelesen, seid bereit, seid nüchtern. Also sprich, seid alle Zeit bereit, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung auf Gott. Alle Zeit bereit zu sein, ist eine Herausforderung. Das bedeutet, eine Lebensweise zu haben, die Gott entspricht. Das könnte ein Vorsatz fürs neue Jahr sein. Gott als Papa kennenzulernen, könnte ein neuer Vorsatz sein. Sich nicht mehr jeder Lust hingeben, jeder Einkaufslust, jeder Kucksucht oder was auch immer, oder Kucklust oder was auch immer, sondern das Gute tun, wenn man es sieht, kann ein guter Vorsatz für das neue Jahr sein. Die Geschwister zu lieben, nicht nur im Herzen, sondern auch durch Worte und Taten. Das Böse lassen und Gutes suchen. Das möchte Petrus von uns. Und ich glaube, das ist das, was wir auch wollen, dadurch, dass wir Gott als Herrn anerkannt haben. Und so hoffe ich, dass wir als Gemeinde dieses Jahr das Gute tun, dass wir ein Segen sein können für unsere Stadt und dass wir gemeinsam als Geschwister dieses Jahr gestalten und erleben können. Wir müssen füreinander einstehen, für Corinna und Günther und andere, die Leid zu erdulden haben. Wir können einander aufbauen. Wir können uns aber auch miteinander freuen. Und ich hoffe, dass wir das wirklich dieses Jahr miteinander tun. Amen.